Alice!
Na, wie geht es uns?
Heute ist so ein Tag, da finde ich, also man wird gar nicht wach, weil es regnet seit heute Morgen durch.
Ja.
Und es ist einfach so semi-dunkel den ganzen Tag schon. Also ich meine, jetzt ist es richtig stockduster, aber also heute ist so ein Tag, da kann ich echt, dass man so einen Winterblues, so eine Winterdepression bekommt, kann ich absolut nachvollziehen. Ich hatte heute frei und habe mich versucht, mit allem abzulenken. Ich bin so froh, dass ich nicht arbeiten musste.
Okay.
Wirklich, das ist so ein Tag, wie ich sie hasse. Die passieren ja ganz selten im Jahr, aber so ein Tag, wo es sich so einnässt, so einpisst und es hört einfach nicht auf. Ne? Das zieht dich runter. Ey, wenn du dann klitschenass die ganze Zeit durch die Gegend latscht als Postbote, das ist so der schlimmste Tag ever. Kalt und Regen, ganz böse.
Okay, da hast du recht. Da bin ich auch, ich kann das ja nur aus der Warte des Normalarbeitnehmers, also Bürohengstin sehen. Und es hat erst heute Nachmittag oder gegen Feierabend eigentlich angefangen zu regnen hier in Hamburg. Aber dafür umso mehr. Also ich bin ja ein bisschen nachtblind und Nacht und Regen ist ja bei mir so eine mega geile Kombo. Und dann fährt die Alice natürlich, oh Gott, das darf man gar nicht laut sagen, ohne Helm, weil ich immer noch keinen coolen gefunden habe. Dementsprechend bin ich so durch Schlamm, Matsch, glatte Straßen, Kopfsteinpflaster und die ganze
Zeit
Ich bin quasi rückwärts gefahren, weil ich so Angst hatte, dass ich schnell fahre. Also bin ich so langsam gefahren, dass ich dachte, irgendwie ich fahre rückwärts. Bin aber heile zu Hause angekommen.
Ja, dass du mal gefahren bist, finde ich schon echt toll. Also, oder?
Ja, mach ich jetzt wirklich. Also bis es schneit. Ich glaube, bei Schnee habe ich dann doch Schiss. Aber für mich ist halt, dadurch, dass ich ja wirklich nicht weit von der Arbeit wohne, 3 Kilometer sind es ungefähr, bin ich einfach am schnellsten mit dem Fahrrad. Und dementsprechend packe ich mich einfach ordentlich ein. Vielleicht auch mal den Regenponcho benutzen, den ich habe. Und, ja, ist für mich auf jeden Fall die geilste Option. Aber ich bin froh, dass ich zu Hause bin und dass wir jetzt eine kleine Aufnahme machen.
Das ist super und wir hatten uns ja in der vorletzten Folge einiges vorgenommen und sind ja durchaus bereit, die jetzt ein bisschen umzusetzen, die Vorsätze. Dementsprechend sind wir beide vorbereitet. Einigermaßen zumindest, ich auch.
Ja. Mit einigermaßen heißt wirklich einigermaßen. Also wir wollen jetzt nicht übertreiben. Vielleicht wäre es gut, wenn wir einfach mal nach, ich weiß nicht, wie vielen Minuten sagen, wer wir sind.
Das ist ja ein Anfang.
Marina, willkommen bei Hashtag die Nameninfluencer. Ich weiß, ich habe das mit so viel Liebe gesagt, wie ich mit meinem Müll spreche. Wenn ich denke, da ist noch Platz.
Okay,
Da geht noch was in der Tonne. Dann sage ich auch, Mülltonne. Da geht noch was. Du weißt, ich bin ja immer noch Else Kling, ob ich jetzt in Duisburg oder in Hamburg wohne.
Ja, obwohl ich denke mal, deine neuen Nachbarn sind nicht so schlimm wie die alten.
Nee, definitiv nicht. Also da ist der Müll immer getrennt. Da bin ich eher empört, wenn ich was Falsches reinschmeiße und denke so, Alice, dass wir das besser trennen können.
Das ist so geil, unsere gelbe Tonne quillt so über und ich trenne ja den Müll mit. Ich habe ja auch wirklich null Ahnung, das sage ich ja andauernd. Und ich bin dann immer so und denke mir so, es liegt nicht an mir, dass sie so voll ist. Ich schmeiß mal alles in die schwarze Tonne. Die ist nämlich total leer und ist voll geil. Und ich komme mir da als kleiner Müllhippie, der ich nun mal bin, knall ich alles da rein und denke immer so, ich bin nicht der Verursacher dieses Problems.
Ja, wobei, also man kann, das ist ja, das habe ich ja grundsätzlich auch immer, das ist ja wie ein kleines Mantra, was ich sage. Es, nicht alles kann in die gelbe Tonne, aber aus der gelben Tonne kann alles in die schwarze.
Also ja, insofern. Also ich würde das liebe ich. Das würde ich auch als erstes Tattoo mir auf den Arsch tätowieren lassen.
Wir müssen irgendeine Challenge, irgendeine Wette abschließen, damit du dann verlierst und dir dann das auf den Arsch tätowierst.
Boah, das ist aber alles so riesig. Ich mache ja auch bei den Kollegen immer die Witze, ey, nicht in den Arsch treten, weil den kann man ja quasi gar nicht verfehlen. Das ist ja witzlos.
Ach so. Ja, aber dann wäre auf deinem Arsch ist auf jeden Fall genug Platz für diesen Spruch.
Ja, ich hätte es mir vor 20 Jahren tätowieren lassen sollen, dann hätte man geguckt, wie es jetzt zackelig oder so pixelig immer größer wird, weißt du?
Ach, jetzt bist du aber wieder gemein.
Nein, das ist so weiter, das ist wie dieses One-Size-Stretch, All-You-Can-Eat UK-Kleid. It grows with my butt.
Yes, yes. And so it looks. Ja, aber eigentlich wollten wir gar nicht über Müll sprechen. Wobei, so oft wie wir über Klatsch und Tratsch sprechen und über Promis, ist das eigentlich ein Müll-Podcast, ne?
Oh, ich habe ja gerade gedanklich die Brücke gemacht, wenn wir gerade über Müll reden, lass uns doch direkt über Vertigo reden. Der beste Film aller Zeiten.
Ja, betone das bitte nochmal.
Der beste Film aller Zeiten.
Seit 2012.
Ja.
Ja, abgelöst.
Ja, hat Citizen Kane abgelöst, der ganz, 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 ganz lange bester Film des Universums war. So, und jetzt, wir haben schon darüber gesprochen, wie ich ihn denn fand. Wir haben aber noch nicht darüber gesprochen, wie du ihn denn fandst. Und jetzt mach das mal höchstens in einer Minute. Was ist dein Eindruck und findest du, Vertigo oder Vertigo ist zu Recht der beste Film aller Zeiten?
Puh, eine Minute. Also ich würde per se, glaube ich nicht, dass ich diejenige bin, die sowieso entscheiden sollte, was der beste Film aller Zeiten ist, weil dann würde ja sowas wie Dirty Dancing wahrscheinlich weiter vorne landen. Aber ich fand den Film, das war so, wie du gesagt hast, so typisch in Hitchcock-Manier. Ich fand den aber nicht schlecht gespielt. Ich fand die Ideen eigentlich auch nicht schlecht. Also ich fand den weniger schlecht als du. Ob es deswegen der beste Film aller Zeiten ist, lass mir mal dahingestellt sein. Ich fand ihn aber seiner Zeit durchaus voraus. Das würde ich schon sagen. Ja. Und das ist ja typisch Hitchcock, das ist ja nicht Grusel, sondern eher ein bisschen Psycho-Thriller. Nee, nicht Thriller, auch nicht. Wie, was ist denn das für ein Genre?
Ja, die waren so Noir, Psycho schon, aber ohne Thriller, mehr Psycho.
Psycho?
Psycho? Es ist noch nicht mal Psycho bei mir, sondern Psycho. Ist ein Psycho-Film, ja.
Das klingt wie so eine Waschmarke für die Küche irgendwie.
Ich dachte, die goldene Ananas, wenn es schon nicht mehr Psycho, sondern nur Psycho ist, dann weißt du Bescheid.
Psycho klingt doch wie Python. Ja, ein Psycho-Film.
Meine Schwester genau. Mal gesagt, grüße meine Schwester, die wollte mal, die kann ja nicht Lasagne sagen, die sagt immer Salagne, das ist auch voll geil. Süß. Dann ist es ja der Glockenmann von Rotterdam und dann ist immer Psycho. Ja, okay. Wir sind Zwillinge. Na gut, dafür kannst du vorkochen, ne? Was soll man machen?
Ja, naja, Psycho, genau. Also, ich finde, wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt immer nur so 10, maximal 15 Minuten über den Klassiker des Monats reden. Insofern können wir einfach, ich würde einfach anfangen. Also, was ich gut fand an dem Film, ich muss wirklich sagen, ich fand James Stewart gut.
Für Leute, die den nicht kennen, müssen wir kurz zusammenfassen. Es geht darum, dass ein Polizist am Anfang, das ist auch die männliche Hauptrolle in dem Film, einen Verbrecher verfolgt über den Dächern von San Francisco. Das Ganze spielt ja in San Francisco. Mhm. So, dann rutscht er aus und bleibt hängen und der hat wahnsinnige Höhenangst, der Typ. So, und
ja, er bekommt die dadurch. Das ist ja das. Das ist ja durch dieses Ereignis, dass er da diesen Verbrecher jagt und dann an einem Dach, an der Dachrinne sich festhalten muss, weil er abrutscht oder abstürzt. Genau. Und sein Kollege, der ihm helfen will, ebenfalls abrutscht und dann in den Tod stürzt. Und so entsteht dann wirklich dieses Vertigo, also diese Angst, diese Höhenangst.
Also ich habe das so verstanden, dass er schon hatte vorher und deswegen dieses Handicap hatte. So habe ich das verstanden. Aber wir können uns darauf einigen, er hat oder hatte auf jeden Fall Höhenangst jetzt.
Ja.
Dann entscheidet er sich, den Polizistenberuf an den Nagel zu hängen und wird dann über kurz oder lang von einem ehemaligen Bekannten, einem sehr reichen Industriellen, was er da heißt, den Namen habe ich schon wieder vergessen, wird er gebeten.
Elster. Gabriel Elster.
Okay. Wird er gebeten, dass er privaten Auftrag quasi annimmt. Er soll die Frau des Industriellen quasi beobachten, weil er, der Mann, befürchtet, dass seine Frau von einem Geist aus der Vergangenheit besessen ist.
Beziehungsweise, sagt er das? Naja, er sagt ihm ja so von wegen, du musst das nicht glauben, aber ich glaube, meine Frau hat ein bisschen Psychoängste entwickelt in irgendeiner Form.
Naja, also hast du die englische Variante gehört, also angeschaut?
Nee, die deutsche, ich glaube, ich konnte das nicht umstellen. Nee, doch, ich habe die auf Englisch gesehen, stimmt, mit deutschem Untertitel, jetzt wo du sagst.
Okay, und da habe ich das so verstanden, dass er halt denkt, dass ein Geist die Frau besessen hat oder dass sie auf jeden Fall irgendwas mit der Vergangenheit hat, weil die sich so eigenartig benimmt und hin und wieder auch so episodenhafte Aussätze hat, dass sie nicht weiß, wo sie ist. So, dann tut er das auch, also er ist eher skeptisch, aber tut es seinem Freundin gefallen und beobachtet sie. Und während er sie so beobachtet, geht sie zu einem Museum und die ist auch echt hübsch, muss man wirklich sagen. Und wo geht sie noch hin?
Sie kauft sich erst Blumen, so einen Blumenstrauß.
Genau, ne?
Ich meine, genau. Und dann geht sie in ein Museum und setzt sich vor ein Bild und da ist auch genau so ein ähnlicher Blumenstrauß auf dem Bild abgebildet und halt eine Frau, die ihr mehr oder weniger ähnlich sieht, aber irgendwie 100 Jahren. Ich habe erstmal gedacht, es wäre eine spanische Prinzessin. Was soll ich sagen?
Ja. Irgendwas, Esmeralda, Santa Princesa, keine Ahnung.
Ja, genau.
Ja, so, und dann fährt sie auch zur San Francisco Bay, stürzt sich ins Wasser, weil sie da irgendwie suizidale Tendenzen hat oder er denkt, dass sie in ihrem Wahn halt da irgendwas läuft nicht ganz gut. Er rettet sie, bringt sie nach Hause, setzt sie halt, zieht sie erstmal nackig aus und setzt sie dann vor den Kamin, ganz wichtig, und verknallt sich in die Alte. So weit, so gut. Und sie redet ihm ein oder sie kann sich nicht daran erinnern, dass, wo sie schon mal war und was da jetzt gewesen ist. Und er bringt sie halt zu Orten, wo sie ihn denkt, sie träumt davon. Wie zum Beispiel dieses weiße Ding außerhalb von San Francisco, was irgendwie genauso erhalten ist wie vor 100 Jahren. Und da springt sie quasi in den Tod. Er kann sie nicht retten, weil er nicht diesen Kirchenturm hochkommt.
Genau, also da überspringt sie ein bisschen. Genau, sie sprechen miteinander und sie gestehen sich auch gegenseitig ihre Liebe. Das muss man halt wissen. Also sie verliebt sich auch in ihn,
ja.
Obwohl das die Frau seines Freundes ist, ne, beziehungsweise sie ist die Frau seines Freundes, verlieben sie sich ineinander und sie sagt noch, versprichst du mir, dass du mir glaubst, dass ich dich geliebt habe. Und dann läuft sie halt so ein bisschen, ja, wie halt so, naja, nicht im Wahn, aber halt so mit so einem, ne, Fokus so von wegen auf diesen Kirchturm. Und bevor er überhaupt ganz oben ankommt, er versucht es halt, aber er merkt halt mit jeder Etage oder mit jeder Stufe so, dass das immer schwieriger wird mit der Höhenangst oder mit dem Vertigo. Und dann sieht er, wie sie runterstürzt. Und er ist dann total schweißgebadet. Genau. Und dann springt es eigentlich rüber in die Gerichtsverhandlung.
Genau. Wo er halt so indirekt angemacht wird vom Richter, dass hier schon der zweite Todesfall ist, wo er nicht eingegriffen hat. Und
genau, dass er inkompetent, also irgendwie, ne, das so von wegen, genau. Man kann ihm die Schuld geben oder nicht, aber so irgendwie dadurch, dass er halt, es ist, ja, genau.
So, genau, dann nimmt er sich das ja zu Herzen, lässt sich, glaube ich, auch in die Psychiatrie einweisen, auf jeden Fall. Da kommt die Freundin, diese Mitch, kommt halt ihn auch besuchen und macht sich ernsthaft Sorgen um ihn. Mhm. Und dann fasst er sich gerade und sieht dann auf dem Schaf in San Francisco eine Frau rumlaufen, die ihn halt sehr an Madeleine erinnert.
Genau, also man muss auch sagen, er ist immer auf der Suche. Ja, er ist halt so verliebt in diese Frau und dass er sie nicht haben konnte, weil eigentlich konnte er sie ja nicht wirklich haben. So, ne, bevor es überhaupt anfangen konnte, hat es sich an den Tod gestürzt. Und er ist jetzt so ein bisschen besessen davon und sieht dann auch in Frauen ihr Gesicht, auch wenn sie das nicht sind. So dieses typische, was man jetzt auch aus Filmen kennt, ne, dass man guckt und dann ein zweites Mal guckt und dann erst sieht, ach nee, das ist gar nicht die Person, die ich eigentlich suche. Und dann trifft er aber eine Frau, die ihr sehr ähnlich sieht und dunkle Haare hat irgendwie. Ne, so ist das.
Aber das ist ein Jahr später, das muss man sagen. Es ist mittlerweile ein Jahr vergangen.
Und er hat sich so ein bisschen gefangen. Genau, und dann spricht er diese Frau an und sie weist ihn erstmal ab. Beziehungsweise misstraut ihm.
Genau, der trifft die und geht ihr hinterher wie so ein Stalker bis zu dem Hotel, wo sie wohnt. Geht dann sogar hoch zu ihrem Zimmer, erklärt ihr halt, dass sie ihn an jemanden erinnert. Und sie ist erst auch nicht begeistert, weil sie schon schnackelt, dass diejenige halt ihm was bedeutet hat und jetzt auf jeden Fall tot ist. Und er fängt an, sie schon so dazu zu zwingen, dass sie den Kleidungsstil halt annimmt von der Verstorbenen und zwingt auch quasi sie dazu, die Haare zu färben. Also er macht sie quasi zu dieser Frau, die er nicht haben konnte.
Genau, die aber immer noch liebt. Was man zwischendurch aber erfährt, ist, dass diese Frau, die er gefunden hat, tatsächlich auch die Frau ist, die er verloren hat.
Ja.
Das erfährt man ja schon. Sie fängt an, einen Brief zu schreiben.
Genau. Ja, sie erkennt ihn auch sofort und was jetzt dann rauskommt, ist, dass dieser Industrielle quasi ihn mit Absicht engagiert hat, weil er einfach vorhatte, seine Frau umzubringen. Und sie war der Lockvogel, sie sah ungefähr so aus wie seine Frau, die niemand wirklich gesehen hat, weil die eher sehr ländlich wohnt und zurückgezogen wohnt. Und er trainiert sie quasi, die jetzt Brünette, die damals halt blond war, sich so zu verhalten und so zu geben, wie jemand, der Geld hat und auch genug Bildung hatte. Und im Grunde hat er von allen Frauen in San Francisco tatsächlich die eine gefunden, die es dann irgendwie auch war, die Madeleine jetzt für ihn so verkörpert hat. Und das erfährt er dann auch durch ein kleines Detail, wo sie einen Denkfehler macht.
Mhm.
Und dann zwingt er sie zum Ort des Geschehens zurück.
Sie ist genau, quasi an den Tatort, an den dieses Dorf.
Boom, ne?
Genau, südlich von San Francisco. Und da gehen sie dann wieder auf den Turm, weil er auch sagt, Er will wieder seine Angst verlieren und das ist möglich, indem man nochmal so einen ähnlichen Zustand kreiert, meine ich irgendwie so, ne? Also sich ja, nochmal quasi...
Er will abschließen, er will frei sein, so sagt er ja, ne? He will close the past, but will end the past and being free, irgendwie so.
Ja, ja, genau, irgendwie so. Genau, und diesmal schaffen sie es auch ganz nach oben, beide, weil er dann irgendwie so eine Epiphanie hat oder so einen Erleuchtungsmoment und dann auch, also man sieht auch, wie er seine Angst quasi überwindet so ein bisschen, ne?
Ja, weil der Stock sauer ist. Also der nimmt das nicht gelassen, der ist stockensauer. Und der zwingt die ja dahin, die wollte ja nicht, die gibt ja auch alles zu. Also der hat schon so hingezogen.
Ja, aber er trotzdem hat er ja Angst gehabt und die hat er ja überwunden.
Yay.
Und zwar nicht, weil er sauer war, sondern weil er diesen Abschluss halt finden wollte. Ja gut, vielleicht auch, weil er sauer war. Ist auch egal. und dann kurz vor Schluss, weil hier kommt der Spoiler der Woche. Sie sind ganz oben und dann kommt eine dunkle Gestalt und die sieht auch ein bisschen gruselig aus. Und ich meine, wenn ich richtig das verstanden habe, sie stürzt sich nicht runter aus Suizidengedanken, sondern eher vor Schreck.
Ja, sie erschreckt sich. Also die Nonne gibt sich zu erkennen, in dem Moment erschreckt die, wie hieß die,
Judy? Madeline oder Judy, genau.
Ja, genau, erschreckt sich, fällt aus dem Fenster und ist halt irgendwo nur die Dritte, die dem da vor die Füße wegstirbt. Und dann ist der Film aus.
Ja.
Und so. Dann war ich nur so, oh Gott, 2 Stunden und der Mega-Cliffhanger ist schon vor 1 Stunde aufgelöst worden. Wow.
Also ich fand den Film trotzdem gut gemacht.
Nein.
Doch, fand ich schon. Diese, zum Beispiel, wie gezeigt wird mit der Höhe, das hat der Kameramann sich ausgedacht, dass er quasi mit der Kamera zurückfährt, aber die Linse nach vorne macht. Und dadurch wird dieser Effekt so von Höhe, das wird ja ein paar Mal gezeigt, wenn er irgendwo oben steht.
Ja, und, ne, so. Das habe ich dir auch gesagt gestern. Also manche Sachen, so technische Dinge, wie jetzt zum Beispiel auch mit diesen vermeintlichen Special Effects, wenn der halt dann so ein bisschen Schockzustand hat oder dann diese Albträume bekommt, wo es so ein bisschen bunt wird, so wie auf einem schlechten LSD-Trip irgendwie. Das ist schon auch gut gemacht. Also ja. Handwerklich für die Zeit vielleicht wirklich das, was Maximum Optimopti rauszuholen war. Aber ich finde das Drehbuch so schwach. Ich finde die Story ungemein schwach. Für 2 Stunden. Mir ging mir halt die ganze Zeit diese Musik auf den Sack, weil jede Szene ist ja permanent mit Musik unterlegt. Das ging mir so auf den Zeiger.
Das ist mir Gott sei Dank, obwohl du es gesagt hast, gar nicht so unangenehm aufgefallen.
Auch ich finde, manche Szene hätte einfach besser gewirkt, wenn sie einfach ruhig gewesen wäre. Also manchmal ist so ein Film auch ruhig viel gruseliger, wenn du nur so eine Tür quietschen hörst, als diese ganze orchestrale Untermalung. Die ging mir wirklich auf den Keks zum Schluss. Schauspielerisch fand ich das wirklich dürftig. Ich fand das schauspielerisch nicht gut. Ich fand sie mal so eine Kirsten Stewart auch. Sie hatte einen Gesichtsausdruck und.
Ja, das stimmt.
Ich fand, man hat ihr diese große Liebe überhaupt nicht abgekauft. Ich fand sie blond erst so, dann habe ich sie brünett gesehen und dachte mir, nee, blond sah sie hübscher aus.
Ja, das ist.
Ich fand den Film einfach zu schwach von der Story her.
Ja. Ja, vielleicht ist das aber auch einfach nicht dein Film. Was soll ich sagen? Das sind einfach nicht deine Filme. Du bist halt, dadurch, dass du anderes gewohnt bist und anderes erwartest, sind das natürlich schwache Filme. Und du kannst sie so schwer dann außerhalb deiner Zeit einfach betrachten. Das ist,
nee, obwohl er hat halt immer Mani guckt zum Beispiel. Mani fand ich, das ist ja auch ein Hitchcock-Film und der geht ja immer sehr auf die Psyche ein. Also er spielt ja gerne mit Ängsten. Und ich fand Mani, also ich habe es als Teenie gesehen und ich fand Mani viel spannender. Warum dreht die jetzt am Rad, wenn die rot sieht? Das ja. ist ein Film, der hat mich begeistert, weil da war es interessiert, warum, was passiert da jetzt? Jetzt bei dem Film habe ich die ganze Zeit gedacht, okay, komm, die ist besessen oder die, weiß nicht, hat irgendwie eine schwere Kindheit gehabt und hat sich immer festgesetzt, dass die halt wirklich glaubt, weil da irgendjemand, der immer und immer wieder die gleiche Story erzählt hat. Und da kam einfach nichts. Und nur dieses, naja, er wollte seine Frau umbringen, fand ich einfach zu lahm, fand ich zu nebensächlich und dumm.
Okay, ich fand eigentlich, also ich habe damit jetzt gar nicht so gerechnet, weil ich habe nämlich dann, als er sie dann gefunden hat, habe ich erst mal gedacht, so ja, okay, er hat jetzt irgendwie eine Doppelgängerin gefunden und
ich habe die sofort erkannt. Sofort, an den Augenbrauen, die Nase, ich habe die sofort erkannt.
Ja, Marina, darum heißt es ja Doppelgänger. Hörst du mir eigentlich zu?
Ja, aber es war doch klar, dass sie das ist. Also
nein, wieso? Nur weil an den Augenbrauen, nein. Erstmal wäre das so von wegen, dass er sich wieder das nur einbildet. Es hätte ja auch sein können, dass man seinen Blick sieht, seinen Blickwinkel. Und natürlich nehmen die dann dieselbe Schauspielerin. Und dann sieht man aber im Spiegel, dass das eine andere Frau ist oder so.
Ja,
und
er das nur nicht sieht. Auch gehofft.
Ja, aber das meinte ich halt. Das hätte ja noch kommen können, also ganz am Anfang. Und dann schrieb sie aber den Brief und dann, klar, war dann klar, okay, es ist dann doch sie und nicht. Nicht irgendwie eine Einbildung. Aber das meine ich.
Ja, aber halt darauf habe ich halt gehofft. Ne? Ich habe halt gehofft, dass das so ist wie Beautiful Mind. Dass der sich jetzt einbildet, also quasi, dass der durch den Wind ist und durch den Unfall von deinem Kollegen, dem ersten, völlig, dass der sich halt Sachen einbildet, dass der sich den Freund auch einbildet, der ihm so einen obskuren Auftrag gegeben hat. Und dass er da, weil zum Schluss, da ist ja die Frau, die diesen grünen Rolls-Royce aufkauft.
Ja.
Die da. So, und ich habe gedacht, so, pass auf, das ist bestimmt immer die Alte gewesen. Nur der hat sich in seinem Kopf, da habe ich noch drauf gehofft, dass der einen an der Klatsche hat. Aber das war auch nicht. Und dann war ich nur so, oh, lame.
Na gut, aber ich habe zum Beispiel nicht damit gerechnet, dass sie quasi nur die Frau spielt und die richtige Frau aber aus dem Kirchenturm geschmissen wird.
Ja,
das erfährt man ja erst später, dass das alles eigentlich auch ein Mordkomplott ist. Das wusste ich alles nicht. Und dass er so hinters Licht geführt wird. Und weil man ja genau, man weiß halt nicht, ne, sind das irgendwelche Psychosen, die er entwickelt hat? Oder ist es wirklich nochmal ein ganz abgekartetes Spiel? Sowas halt. Wobei ich finde, dass dann der Typ viel zu sehr, also nicht der hier, der Scotty oder wie der heißt, sondern der Freund, der ihn... Ja, der Elster. Dass er da jetzt so, also meiner Meinung nach hätte noch irgendwie noch was kommen müssen. Also man weiß ja jetzt nicht, so ist er jetzt geheilt davon? Hat er jetzt vollends einen Knack weg, weil er jetzt wirklich alle, vorher hat er ja geglaubt, er hat die Frau verloren seines Lebens und dann verliert er ja wirklich die Frau seines Lebens. Das ist ja auch nochmal quasi so ein doppelter Verlust. Wie ist jetzt seine Psyche?
Genau, der Typ ist gar nicht so groß. Also der war halt eine ganz kleine Mini-Rolle, nur dieser Freund. Wer auch total überflüssig war, war diese Mitch im Grunde.
Ja, wobei ich mochte sie. Also ich,
ja, aber die war super flüssig.
Dann wollen wir vielleicht den Film zu einem Abschluss bringen. Jetzt haben wir ja direkt mitten in der Diskussion hast du ja gesagt, so, ich muss weg. Und ich war nur so kurz, okay, so kann man eine Diskussion auch beenden.
Ja, das ist mein neues Ding, mein neuer Joker. Sorry, ich muss ins Klo.
Tschüss. Nein. Also Fazit ist, es ist für mich nicht der beste Film aller Zeiten, aber wir sind auch keine Filmstudenten, Filmkritiker, was auch immer, vielleicht sehen wir es einfach nicht. Vielleicht sehen wir einfach nicht.
Stell deinen, wie sagt man, Scheffel nicht unterm Licht? Licht nicht unterm Scheffel.
Licht unterm Scheffel, ja.
Genau, weil wir sind jetzt auch Mitte 30, wir haben genug Filme des Lebens gesehen, um zu gucken oder um uns sagen zu können, ja, finde ich gut, finde ich nicht gut. Also auch alte Filme. Ja. Also ganz ehrlich, ich wundere mich, dass da zum Beispiel nicht Vom Winde verweht weiter oben steht. Vom Winde verweht ist ein Meisterwerk für mich. Im Vergleich zu Vertigo ist es besser, zum Beispiel.
Ja, auf jeden Fall. Auch von der Opulenz, ne, da hast du noch Filme gedreht, wirklich mit wirklich 200 Statisten. Jetzt nimmst du 20 und vervierfachst die so ungefähr, ne? Oder
weiß ich nicht. Ne, machst halt aber ich meine, also Vertigo, finde ich halt, habe ich dir ja gesagt, ist so, finde ich, der Anfang des Glamorous Hollywood irgendwo. Also es ist schon sehr. Also Kostüme, da ist kein Staubkorn, wo er nicht sein soll. Sie sind alle sehr gestylt, das Bild ist sehr toll. Also auch noch für heutige Verhältnisse. Es ist schon sehr hochwertig produziert, aber dafür fand ich die Handlung des Films.
Ja. Nee, das ist nicht gut. Also ich kann nicht da verstehen und deswegen sind wir der Meinung, okay, wir haben es gesehen. Es gibt aber definitiv bessere Hitchcock-Filme und es gibt definitiv bessere Filme, die wir halt auch oben platzieren würden. Aber andererseits, so wie du es ja meintest, wir werden so ein bisschen genötigt, die Filme zu gucken und das finde ich gut. Also das finde ich wirklich gut, weil jetzt kann man mitreden. Wie meintest du noch gestern so von wegen, ich sehe mich schon auf einer meiner Weltreisen über Vertigo sinieren?
Ja, mit so einem Typen, der so, weißt du, so pseudo-intellektuell daherkommt, sich die dritte Wein-Portweinflasche aufmacht. Und dann wird man ja zum Philosoph des Ganzen und dann fangen die ja meistens mit irgendwelchen Klassikern an, wie, keine Ahnung, Odyssee von Homer.
Achso, ich dachte Stanley Kubrick.
Wow, nee, noch mehr Klassiker zurück, ne? Und dann, und dann auch eventuell diese alten Filme und dann kann ich nicht mal sagen, Obacht, guter Herr.
Ja, da kann ich ein winziges
Wochenende trinken. Der drei Klassiker bis jetzt aber mit Abstand der beste gewesen.
Hm. Nee, finde ich ja gut, dass du dir so die Meinung, also ich finde, wenn man die Filme angeguckt hat und sich da eine Meinung bildet und dann immer noch der Meinung ist, das, was ich am Anfang gesagt habe, ist, hat für mich weiterhin Bestand, finde ich das total fein, aber ich finde es gut, dass man trotzdem dem Film eine Chance gegeben hat und unter seinen Aspekten. Es ist ja wirklich, wir haben das ja jetzt wirklich einfach geguckt im Sinne von, gefällt uns das oder nicht? Du kannst das ja wirklich, ich sag mal, wenn du jetzt ein Filmstudent bist, der einfach, oder ein Filmkritiker, dem einfach diverse Sachen als Werkzeug, genau, Schnitttechnik. Ja, ja. Und du musst es auch immer in den Kontext setzen. Also, ne, das ist ja ein zeitgenössischer Film, etc. etc. Da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Wie war der Regisseur? War der da? War das sein Erstlingswerk, so wie bei Citizen Kane? Weil ich finde, Citizen Kane, der war ja Anfang 20, als er das geschrieben und gedreht und gespielt hat. Und da, wenn man das in dem Kontext sieht und dann noch in der Zeit, irgendwie in den 40ern, ist das schon beeindruckend.
Ja, finde ich zum Beispiel, obwohl ich Citizen Kane vor ein paar Folgen so verrissen habe und mich da auch echt durchgequält habe, aber den finde ich zum Beispiel, weil er so alt ist und weil er auch noch älter ist als Vertigo jetzt, ja, muss ich sagen, finde ich den echt einen Tacken besser.
Und vor allem immer noch in irgendeiner Form aktuell.
Also der war spannend, weil man sich die ganze Zeit gefragt hat, so, okay, wo ist das Ding jetzt, was er da in der Hand hatte, weswegen er da gestorben ist, diese Notiz, ja, und alles. Ja. Das hat mich ein bisschen mehr gekriegt. Und hier war ich bin 15.000 Szenarien durchgegangen, wo ich gedacht habe, okay, komm, jetzt kommt dieser Handlungsumstieg, dieser Plot-Twist, und da kam nichts. Bis auf diese, ja, Sache. Ja, er hat die Alte umgebracht. Und, ja. Okay. Ja,
also insofern, genau, wir machen weiter. Wir haben noch nicht beschlossen, weil Marina, den Film, den du die ganze Zeit sagst, den wir gucken sollen, da drücke ich mich ja wirklich vor. Wir haben ja jetzt schon länger gebraucht als 4 Wochen. Wir wollen ja eigentlich den 4-Wochen-Rhythmus beibehalten. Aber, und wir haben jetzt, glaube ich, 6 gebraucht oder so. Ups. Aber ich will nicht Metropolis gucken. Nicht wegen der Länge, das ist mir egal. Ich habe wirklich Angst.
Ich kann es nicht sagen. Spielt auch eine Rolle. Als ich gesehen habe, dass Vertigo 2 Stunden geht, ist mir auch aber wirklich ein Teil gestorben.
Ja, aber ich fand den, dafür fand ich den kurzweilig. Also nee. Ich fand den jetzt nicht, dass, also die 2 Stunden, die, irgendwie war ich dann so zum Schluss so, ach Mensch, okay, das sind 2 Stunden. Haben sich in der Schule länger angefühlt, 2 Stunden.
Ich hab das in 3 Etappen gucken müssen. Ich fand den so langweilig, dass ich den nicht an einen Tag geschafft habe. Ich habe den an 3 verschiedenen Tagen geguckt.
Gut, aber du bist ja jetzt auch nicht das Wertesystem, an dem man jetzt Filme gucken messen kann.
Doch,
ja?
Ich bin schon, wenn ich was gut finde, ich habe mir 4 Stunden von WinDVB reingezogen und habe keine Sekunde irgendwie bereut. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt denke, jeder Film, der über 1,5 Stunden geht, sollte man direkt schon irgendwie verteufeln. Nein, das ist nicht so. Aber wie gesagt, der hat mich halt nicht gefesselt. Und als ich gesehen habe, dass der noch 1 Stunde ging, habe ich gedacht so, oh mein Gott.
Aber nach 1 Stunde küssen die sich doch das erste Mal.
Ja, aber wie die sich küssen, hat mich auch voll abgefuckt, weil da ist nichts, kein Hauch von Liebe. Und sie hängt da wie so ein roter Affe in seinen Armen. Ich denke mir so, Alter, du musst doch nicht sterben, nur weil er dich küsst. Das hat mich alles total aggressiv gemacht. Dieser Oldschool, nee, also wirklich, das ist mir, ich fand das nicht gut schauspielerisch, gar nicht.
Ja, okay. Ich will jetzt auch gar nicht, wie gesagt, gar nicht, man könnte noch so viel sagen, zum Beispiel, dass zwischen ihr und ihm 25 Jahre lagen. Das ist ja schon ein bisschen, das ist ja schon eine schwierige Geschichte. Und ich meine, weil ich habe relativ wenig Trivia gefunden, aber ich meine, dass Hitchcock auch gesagt hat, dass das eigentlich fand er selbst, dass sie zu jung und er zu alt ist für den Film. Und ich meine,
das hat Hitchcock gar nicht gestört. Also, dass der Altersunterschied ist, würde ich sagen, so eine klassische Geschichte, da kennt man ja schon. Also, das hat mich gar nicht gestört.
Mich jetzt auch nicht, aber natürlich glaubt man dann auch eher so weniger, ob das wirklich so dann die große Liebe ist. Ne? Wobei ich immer noch finde, James Stewart hat das gar nicht. James Stewart, warte mal. Was hat James Stewart gemacht? der hat das aber gar nicht schlecht gemacht. Ich finde jetzt nicht, dass er schlecht gespielt hat.
Nee, sie war schlecht.
Ja, aber sie war ja auch jung.
Nee, aber sie war auch so emotionslos bei der Sache. Ich meine, man
ja, hat aber das sollte sie auch mal.
Ja, aber als sie die große Liebe ihnen da gesteht, war ich nur so. Ach, okay. Ah ja.
Sicher?
Ja.
Ja, ja, gut. Schließen wir das Thema ab. Wir besprechen, wie gesagt, noch, was als nächstes kommt. Aber trotzdem, wer es gucken möchte, man kann es ja nicht verbieten. Und es gibt vielleicht, ich fände es interessant, wenn jetzt einer schreiben würde und sagen würde, pass mal auf, ich studiere Film- und Fernsehwissenschaften. Und aus den Gründen ist das ein Meisterwerk. Da würde ich ja gerne sagen, wer auch immer sich dann meldet, gerne einmal hier zum Interview sich dazuschalten oder je nachdem, wo er wohnt, auch gerne dazusetzen. Ich würde da direkt nochmal 1 Stunde dranhängen.
Komm, lass einfach abschließen. Also von den Top 3, von den 3 Filmen, die wir gesehen haben, welchen Platz belegt der bei dir?
Den 3.
Ja, bei mir auch.
Ja.
Der ist von den 3 schon der schwächste gewesen, finde ich jetzt.
Ja, bislang ja. Deswegen glaube ich, dass wir uns keinen Gefallen tun, wenn wir Metropolis gucken, weil wir direkt sagen werden, der kommt auf Platz 4. Und da will ich gar nicht, also es ist dann auch wieder dieses, was dann vielleicht Technik oder Intention oder so angeht, noch nicht mal, sondern einfach die Atmosphäre, die mir halt so Angst macht. Und ich glaube, dass ich deswegen das nicht wirklich neutral betrachten kann. Und ich versuche ja immer, Filme auch etwas neutral zu betrachten. Weil sonst ist es scheiße.
Keine Vorstellung. Also ich habe ja den Trailer gesehen und den Trailer fand ich ja schon grausam.
Ja.
Aber es würde mich tatsächlich interessieren, ich glaube, der ist von den ersten 20ern oder so, und es würde mich interessieren, wie sehr die die Zukunft richtig geraten haben. Aus dem Gesichtspunkt finde ich es spannend. Weißt du, wie sie sich in den 20er Jahren gedacht haben, wie es 100 Jahre später ist und wie es dann wirklich gekommen ist. Das finde ich gut, allerdings Stummfilm schwarz-weiß.
Schwierig. Wir gehen nochmal in Klausur und werden euch einfach in den nächsten 4 Wochen, ich würde ja sagen, ganz ehrlich, weil es ist ja, Weihnachten rückt ja näher und vielleicht wäre es schön, einfach auch einen Klassiker zu sehen, sowas wie Ist das Leben nicht schön? Das ist ein typischer Weihnachtsfilm, den ich noch nie gesehen habe.
Den hast du noch nie gesehen?
Nein, du schon?
Ja, das ist einer der Filme, den wir früher mal geguckt haben. Das ist so wie Sissy bei uns.
Okay, dann.
Aber ich habe den schon nach 10 Jahren nicht gesehen, das ist, oder länger. Das ist so, ich habe ihn als Teenager das letzte Mal gesehen. Das wäre natürlich gut zu wissen, warum er jetzt ein Klassiker ist. Können wir gerne machen, finde ich cool.
Ja, finde ich auch gut, weil das dann ein bisschen zur Zeit passt. Und dann schauen wir einfach, wie wir es nächstes Jahr anders gestalten.
Ja.
Im Lostopf.
Ja. Ja.
Dann schreiben wir uns auch auf, Ist das Leben nicht schön? Ja, und machen weiter. Marina, hast du denn eine Peinlichkeit der Woche? Du meintest noch, ich soll dich an irgendwas erinnern, ich habe es vergessen.
Meine kleine Aufbaukunst, der 2 Nägel in die Wand schlagen.
Ach, stimmt. Stimmt, aber schade, dass du es mir bereits berichtest.
Das macht nichts. Ich werde mich auch kurz fassen. Also, wie der ein oder andere so fleißige Zuhörer vielleicht weiß, gibt es viele Stärken in meinem Leben und in meinem Charakter, aber es gibt auch sehr viele Schwächen.
Ja.
Und eine der ganz, ganz großen Schwächen ist meine absolute, wirklich Ahnungslosigkeit in Sachen Handwerk.
Ahnungslosigkeit ist noch untertrieben. Du bist einfach eine Talentlosigkeit, ne?
Ich sage ja immer, 2 linke Hände ist noch harmlos. Ich habe eine völlig 2 linke, wenn es geht, also Hälften meines Körpers. Meine rechte weiß nicht, was die linke macht. Und normalerweise ist eine einzige Verwendung, wenn irgendwas gemacht wird, halten.
Ja, das kannst du aber gut. Auch so.
Ich bin weltbester Halter.
Staubsauger und so halten, ne?
Genau. Ich bin die Mutti, die nachher putzt. Und den Müll wegmacht. Oder die Sägespäne wegsaugt. Das mache ich. Das ist mein Job, Handlanger. Und damit kann ich mich wirklich gut abfinden, weil ich möchte auch, dass es gut wird. Und deswegen ist es schon so, dass ich Aufgaben sehr schnell delegieren kann und eigentlich auch für jedes Thema Handwerk jemanden weiß, der es kann. Nur manchmal ist es mir dann selber zu blöd, denjenigen anzurufen, weil ich mir denke, ey. 2 Nägel in die Wand. Was kann da schief gehen? Ja. So, ich habe hinter meinem Schlafzimmer, also hinter meinem Bett im Schlafzimmer, habe ich ein viel zu großes Bild gehabt, weil ich das natürlich auch nie abgemessen habe. Ich habe das bei Ikea gesehen, habe es gekauft und bei Ikea sah das gar nicht so groß aus. Hat meine fast die ganze Wand angenommen. Also die Fläche ist 1,40 mal 2 Meter, so groß wie mein Bett.
Das ist jetzt das Bild?
Nee, das war das Bild.
Ach, okay.
So, und dann haben wir das aufgehangen. Das habe ich natürlich nicht alleine gemacht, weil das sollte ja gut werden. Und dann habe ich mir jetzt gedacht, ey, nee, da musst du was machen. Und habe dann einfach 2 neue Bilder gekauft, 2 wesentlich kleinere neue Bilder mit dem gleichen Motiv auch. Also es war Wald und jetzt ist es wieder Wald, nur halt ein bisschen kleiner und 2 geteilt, also 2 Bilder. Und es ging jetzt im Grunde nur darum, die Bilder an die Wand zu kriegen. Das war eigentlich alles. Und kurze Rede, langer Sinn, der langer Sinn, kurze Rede, whatever. Ich habe über 1 Stunde dafür gebraucht.
Mhm. Und wir möchten nochmal betonen, du hast die Bilder nicht mit Dübeln aufgehangen.
Nein, einfach nur mit 2 Nägeln. So, das Problem ist aber, ich habe ja von den Besten gelernt und die messen ja mittlerweile immer ab. Früher habe ich das nach Augenmaß gemacht, jetzt bin ich mittlerweile so weit, dass ich ausmesse. Und der Bettpfosten, der Abschluss des Kopfteils, zu dem Rest der Wand habe ich erstmal abgemessen, dann habe ich die 90 cm des Bildes abgezogen, davon die Hälfte genommen, weil das Bild sollte
ja, so macht man das auch, damit es so mittig hängt, ne?
Mhm. Genau, und dann wollte ich aber auch noch die Breite des Bettes nehmen, davon halt die 2x60 cm, damit das natürlich auch in der Mitte von, nicht von der Wand, sondern auch von dem Bett ist. Mhm. Es hat nicht beim ersten Mal geklappt. Dann ist mir das Bild runtergefallen und ein Stück vom Rahmen rausgebrochen. Dann habe ich mir auf den Daumen geschlagen und bin wieder irre durch die Gegend gerannt, weil das einfach so wehgetan hat. Dann habe ich dann die Bilder hängen gehabt, aber habe gesehen, ein Bild hängt nicht gerade. Dann bist du mit ihr am Kämpfen und denkst so, ach, was soll's? Hauptsache, es hängt. Aber ein Teil von dir will sie auch wirklich perfekt haben. Also habe ich das wieder abgenommen, dann ist der Nagel raus und ich habe die Stelle von dem Nagel nicht mehr gefunden und musste dann wieder suchen. Und dann habe ich mir mit dem gerade frisch wieder aufgemachten Bild, dass damit das gerade ist, habe ich gesehen, dass ein Schnellspanner hinten nicht zu war und habe mir dann die ganze Wand hinten verkratzt und die ist ja grün gestrichen und darunter war mal weiß. Also musste ich heute allen Ernstes zum Baumarkt in den Duisburger Süden. Und das Geile ist, ich habe mir natürlich nicht die grüne Farbe aufgehoben oder die Bezeichnung der genauen Farbe, um die einfach nochmal neu zu kaufen. Das heißt, ich bin jetzt also heute in den Duisburger Süden gefahren, zu einem Baumarkt, wo ich schon mal vor einem Jahr gewesen bin, habe mir sämtliche Grüntöne mitgenommen und man sollte meinen, dunkelgrün ist dunkelgrün, aber nein, so ist es nicht. Habe dann also jede dunkelgrüne Farbe an meine Wand gehalten und habe dann einfach zwischen zwei gewählt, sind zwei in die engere Auswahl gekommen. Ich bin mir auch noch nicht hundertprozentig sicher, dass ich jetzt die richtige genommen habe. Bin dann wieder zurück zu einem Baumarkt, um mir die kleinste Einheit von dieser gemischten Farbe, das war ein Liter, ich brauche im Grunde 10 Milliliter, und habe dann versucht, heute die ganzen Macken, es sind ja mehrere mittlerweile gewesen, die rüber zu streichen. Also es ist noch nicht ganz trocken. Ich hoffe einfach, dass ich einigermaßen die richtige Wahl getroffen habe, weil ansonsten hat meine Farbe jetzt, weiß ich nicht, Camouflage-Muster.
Camouflage klingt so wie Camembert und Camouflage.
Ja, so ist es.
Ach, Marina. Ja.
Ich bin zu blöd für alles.
Nein, das sollst du so nicht sagen. Aber du bist definitiv zu blöd für jegliche handwerkliche Episode in deinem Leben.
Das kann ich so blank unterschreiben. Ich habe einfach nichts drauf.
Marina, ich habe eine Idee für die nächste Folge. Da du ja so ein unglaubliches Talent hast, vielleicht schreiben wir einfach einen Nachruf auf uns selbst. Weil so wie du einen Nagel in die Wand schlägst, haust du den dir irgendwann gegen den Kopf.
Ich bin echt, wirklich, also ich meine, ich weiß ja schon, dass das ausartet. Die Dinger standen hier seit Mittwoch. Die Rahmen und die Bilder. So. Mhm. Die waren verpackt natürlich, aber standen an der Wand. Ich bin seit Mittwoch da jeden Tag 20 Mal dran vorbeigelaufen. Ich habe mir jedes Mal gedacht, nein, nicht heute. Das machst du, wenn du ausgeschlafen, gegessen hast und dich wirklich konzentrierst, weil sonst läuft das in irgendeinem Blutbad. Das eifert aus. Ich werde irgendwie Menschen in meinem Haus abschlachten, nur weil ich diesen Nagel nicht an die Wand bekommen habe. Oder aber ich hau den Nagel da rein und treffe irgendeine Leitung. Das passiert ja auch manchmal. Und ich habe schon gewusst, dass es so schlimm wird, aber dass es dann so ausartet und ich wirklich so missmutig war, das hat mich dann auch überrascht.
Ja, kleiner Fun-Fact, draufgeschissen hättest du auch direkt am Mittwoch machen können, ne? Das Ergebnis wäre dasselbe gewesen.
Nein, es ist gut geworden.
Ah, na gut.
Mittlerweile bin ich zufrieden, aber es hat halt neue Farbe kaufen, der Bilderrahmen ist kaputt, das Bild hängt immer noch nicht 100% gerade.
Marina, du bist quasi ein lebendiger Loriot-Witz.
Ja, ich bin die Nudel.
Das Bild ging schief, ne?
Du. Ja.
Du bist die Nudel. Nee. Ich habe auf jeden Fall den neuen Kosenamen für dich.
Ja?
Marina die Nudel B. Ganz simpel.
Al dente.
Marina al dente B. Schön. Ja, wie gesagt, sonst hätte ich gesagt, schreib mir doch einfach mal einen lustigen Nachruf. Wie würde dein Nachruf klingen? Auf dich selbst oder auf die Nano-Influencer?
Weiß ich nicht.
Ja, deswegen, es geht ja auch darum, dass man sich dann eine Woche lang hinsetzt und sich Gedanken drüber macht.
Also quasi eine Lobhudelei?
Nee, ein Nachruf.
Ich habe noch nie einen Nachruf geschrieben. Das sind doch Lobhudeleien. Über tote Menschen sagt man nichts Schlechtes.
Naja, aber man kann durchaus die Wahrheit sagen oder auch mal eine lustige Episode raushauen.
Mhm.
Also sowas wie, das hätten sie sein können. Stattdessen waren sie das. Die Nano-Influencer.
Ah, okay.
Die Nano-Pflanzer lebten ein Leben voller, ich weiß nicht, großer Hoffnung und sie hätten so viel mehr sein können, aber am Ende waren es nur Hashtag die Nano-Influencer. Irgendwie so, weißt du?
Oh, das klingt so hart, das sollten wir uns selber niedermachen. Nein,
ja, was ist ja quasi ein Toast, ein Roast ist das. Wir würden uns selbst roasten so ein bisschen.
Ein Toast-Roast?
Ein Toast-Roast, ja, also so eine kleine Lobhudelei, von wegen, es steckte viel in ihnen und viele Ambitionen, aber auch viel Dünnschiss. I don't know.
Ja, im Sinne des Wortes.
Ja. Naja, sonst mache ich mir mal Gedanken, weil ich finde das eigentlich ganz lustig. Und wer weiß, irgendwann, vielleicht muss man irgendwann Adieu sagen oder ein kleines Begräbnis starten und dann hätte man schon einen Nachruf, auf den man zurückgreifen kann.
Oh, aber wo du gerade Adieu sagst, die Gina, liebe Grüße, eine Arbeitskollegin von mir, hat in ihrem leicht benebelten Kopf, um das jetzt politisch korrekt auszudrücken, das letzte Mal au revoir sagen wollen.
Wie wohl war?
Ja, wie wohl war, genau. Und hat sich aber, weil das natürlich eine Fremdsprache ist, direkt mit zwei Fremdsprachen in einem Wort vertan. Sie hat Arrivieu gesagt. Das ist der neue Renner bei uns. Arrivieu. Arrivederci und au revoir, ne? Arrivieu. Ich bin mir fast vom Postrad gefallen. Also wirklich. Das war wirklich, ich konnte nicht mehr. Ich war am Heulen. Arrivieu.
Aber es ist auch voll die geile Idee. Eigentlich müssten wir gucken, dass wir immer aus zwei oder drei Sprachen ein neues Wort kreieren.
Aber es klingt auch gut. Ich finde, Arrivieu klingt auch mega.
Fast besser. Wir sollten das Mark Foster vorschlagen.
Ja, Arrivieu. Es wird auch nicht alt, ne?
Finde ich gut. Ich schreibe mir das mal auf. Ich finde die Idee nämlich gut, dass man aus zwei Worten, die was Ähnliches bedeuten, trotzdem nochmal ein ganz geiles eigenes Wort irgendwie.
Ja. Arrivederci und au revoir. Arrivieu.
Neologismus.
Yes, yes.
Arrivieu.
Das ist der Renner gerade. Ich mache die ganze Zeit immer nur noch Arrivieu, Arrivieu, Arrivieu. Und der Gönjamin. Den Gönjamin finde ich auch geil.
Ja, stimmt.
Ach, der ist auch toll.
Der Gönjamin, ja. Hast du einen Ausgeh-Tipp der Woche? Hast du dich vielleicht mal irgendwo, du warst doch jetzt letztens irgendwie Sushi essen.
Gestern.
Ja. War das irgendwas Neues? War das irgendwas im Ruhrgebiet?
Mörs?
Ja.
Niederrhein.
Wir sind gnädig, wir sind gnädig.
Ja, aber das war jetzt nicht so besonders, wo ich mir denke, wow. Also es war okay. Es war
keine Empfehlung. Aber,
ach ja, wenn man schon mal, das ist das Nori in Mörs gewesen, war ein guter Durchschnitt. Ist jetzt, hat mich nicht von den Socken gehauen, aber ich war da jetzt auch schon öfter, von daher.
Ah, na gut, okay. Weil ich war jetzt gerade, ich war ausnahmsweise mal auch in dem Lokal essen, was ich empfehle. Ich bin ja auch gerne sehr vorauseilend in meinem Lob, obwohl ich selber noch nicht dort gewesen bin. Wo ich jetzt vorgestern war, war der Cheesecake Heaven. Das hatte ich, glaube ich, empfohlen.
Das klingt ganz nett.
Mhm. Ja, falls ich das noch nicht empfohlen habe, empfehle ich es nochmal. Cheesecake Heaven, very nice. Mhm. Durchgangsverkehr ist ein bisschen ein Hipster-Hotspot, aber nicht ganz so. Winterhude ist auch eher so ein Moody-Hotspot, ne? Also kriegst du auch immer die Moodys. Aber sehr cool eingerichtet, sehr skandinavisch, also clean, aber ich mag das ja. Und die hatten ungelogen, na, ich sag mal, mindestens 9 bis 10 frische Cheesecakes zur Auswahl.
Oh, also wirklich so ein Klassiker, ne, der wird auch nicht alt, so ein Käsekuchen.
Nee, und den gab es halt auch
essen.
War auch lecker. Ich hatte einen mit Himbeeren, meine Freundin hatte einen mit Kirschen und Schokoladendeckel drauf. Mm. Es gab auch mit Erdnüssen, mit Bienenstich, Blaubeeren, was man so kennt, Apfel-Crumble, keine Ahnung, was man sich so vorstellen kann. Preise waren total gut. Für auch die Stückgröße. Also ich muss sagen, wir haben, ich glaube, so ein Getränk, ein Warmgetränk kostet halt so gut, was man jetzt so zahlt, so 3 Euro um den Dreh und ein Stück Käsekuchen so 3,50. War aber total okay. War auf jeden Fall schön, war lecker, kann ich empfehlen. Heute war ich ebenfalls in Winterhude, weil I love my hood. Waren wir im Wiegenhaus und haben, was ich dir gestern schon erzählt habe und du meintest, das kann gar nicht sein, aber es geht, asiatische Tapas gegessen.
Mhm.
Und zwar bestellt man sich dann so Bowls, die sind alle ungefähr gleich groß, aber unterschiedlich gefüllt, also mal mit mehr, mal mit weniger und dann kriegst du wirklich sowas wie frittierte Wontons, irgendwelche, alles vegan irgendwie, Seidentofu frittiert, ganz knusprig mit so einer Himbeer-Essig-Marinade, irgendwas mit Kürbis und ach, wir haben unterschiedliche Reisnudeln mit einer Currysoße, weil dieser Laden sich sowohl an der, ich glaube, thailändischen, an der japanischen, an der chinesischen Küche orientiert. Mit einem unglaublich leckeren, fruchtigen Cocktail ohne Alkohol. Also ich bin sehr satt geworden, aber nicht überfressen. Das mag ich ja so an asiatischem Essen, dass man quasi auch viel Fülle isst, aber trotzdem nicht so übersättigt ist. Also mein Tipp der Woche, Wiegenhaus in Winterhude. Und selbst dir würde es schmecken, Marina, auch wenn du jetzt gedanklich schon abgeschaltet hast.
Nee, ich bin gedanklich beim Käsekuchen hängen geblieben.
Ach so. Ja, dann, wenn du mich besuchen kommst, wir gehen sehr gerne nochmal hin. Also es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, weil ich habe nämlich gehört, das fand ich sehr, sehr gut, weil wir so meinten, ach Mensch, wir hätten gerne mehr probiert. Und dann meinte ich, ja, man kann auch nur ein halbes Stück nehmen. Das heißt, man hätte auch quasi zwei Hälften nehmen können als Käsekuchen.
Oh, ja.
Das heißt, man hätte dann auch mindestens vier Stücke probieren können.
Ich will gerade ein bisschen Käsekuchen. Auch wenn ich noch einen Durchfall kriege, das wäre es gerade wert. Ich sehe gerade, wenn der so matschig ist und so saftig. Ich habe heute genug Süßigkeiten gegessen. Ich merke gerade, ich bin hart auf Entzug.
Ja, dann meine Empfehlungen der Woche. Vegan House und Cheesecake Heaven. Beides in Hudae. Und auch wirklich, ich sag mal, 5 Minuten Fußweg voneinander entfernt.
Okay. So, jetzt lass uns doch mal zu dem großen Thema, die 7,5 Gründe für den Duisburger Weihnachtsmarkt kommen.
Woop, woop. Yes, please. Denn, liebe Freunde der Nacht, der Duisburger Weihnachtsmarkt ist seit exakt, was haben wir heute, seit 4 Tagen auf?
Mhm, ja, seit letzter Woche Donnerstag, ja.
Ja, gut. Ja, bis ihr das hört, ist er dann schon ein bisschen länger auf. Hat also quasi seinen Einstand gefeiert, hat wieder... Hat den ersten Samstag überlebt und dadurch, dass es ist ja durchaus muckelig kalt, glaube ich, auch bei euch. Also es ist auf jeden Fall eine Temperatur, wo man auch Glühwein trinken kann.
Ja, auf jeden Fall. Also mehr als die letzten Jahre, definitiv.
Ja, ich weiß, ich kann mich erinnern, ich war auch schon auf dem Weihnachtsmarkt, da habe ich wirklich nur einen Pulli getragen. Es war eigentlich viel zu warm, um Glühwein zu trinken. Insofern... Und die Temperaturen stimmen, also stimmen wir jetzt ein in die 7,5 Gründe. Marina, du darfst anfangen.
Also was wir diesmal sagen ist, wir wollen ja einen Bezug zum Ruhrgebiet da haben. Und natürlich gelten die Gründe im Grunde für jeden Weihnachtsmarkt, denn auch wenn es jedes Jahr derselbe Scheiß ist, ich liebe den Weihnachtsmarkt und ich mag den Geruch und ich mag, dass es voll ist und ich mag auch die Samstage. Also Leute, die in der Stadtmitte bei uns wohnen, die hassen es natürlich, weil sie weit und breit einfach keinen Parkplatz bekommen. Aber prinzipiell muss ich sagen, ist der Weihnachtsmarkt schon eine coole Sache und eine typisch deutsche Sache, die jetzt ja irgendwie in die Welt auch immer weiter hinausgetragen wird und immer populärer wird. Also es ist unglaublich. Also ich habe als ersten Grund einfach, weil es eine Sache ist, die man im Grunde nicht alleine macht. Man geht nicht alleine auf den Duisburger Weihnachtsmarkt, man geht nicht alleine auf irgendwelche Weihnachtsmärkte, man macht das mit mindestens einer Person oder am besten mehrere. Das ist mein erster Grund. Der Weihnachtsmarkt, auch hier in Duisburg, der stärkt einfach so, das ist so ein Familiending oder so ein Freundeding.
Ja, stärkt Freundschaften, das stimmt.
Oder nicht stärkt, aber das macht man halt nicht alleine. Man geht da wirklich nur hin, wenn man Glühweinchen trinkt und ein bisschen was essen will und ein bisschen schnackseln will und dann...
Ja. Schnackseln, Marina, heißt eigentlich was anderes, ne?
Schnacken? Was heißt nochmal reden? Ich glaube, schnacken.
Schnacken, auf Hamburgerisch schnackseln ist bayerisch für rummachen.
Ja, meinetwegen auch. Wenn der Glühwein knallt... Dann kriegt die Alte ihr Lebkuchen her und dann geht's ab.
Oder wie mein Freund sagen würde, hoch den Rock, rein den Stock.
Ungefähr so.
Nein, oder? Wie die Rute von Knecht Ruprecht. Gut, anderes Thema. Wir sind ja jetzt hier nicht, wir sind hier nicht beim Karneval, wir sind hier auf dem Weihnachtsmarkt. Da geht's Gesinde zu.
Nee, auch nicht, aber okay.
Für mich ist ein schöner Grund, der Weihnachtsmarkt in Duisburg oder gerade auf den Weihnachtsmarkt in Duisburg zu gehen, ist, ich mag die blauen Tannen. Ich habe ein bisschen gebraucht, um mich an sie anzufreunden, aber inzwischen ist das so, ich finde, das ist eine ganz eigene Art der Weihnachtsmarktgestaltung, sagen wir es mal so. Ich finde den Weihnachtsmarkt in Duisburg, der ist sehr fröhlich, sehr leuchtend, sehr, sehr bunt, sehr muckelig. Und diese blauen Tannen, wenn man sie dann irgendwie sieht, dann denkt man, ach ja, das ist Duisburg. Also, ne, gibt es nirgendwo anders, finde ich. Und das macht es wieder einzigartig. Und das, wenn man es, das ist halt so wie alles im Ruhrgebiet, muss man nicht schön finden, aber gehört irgendwie zu uns. Und das ist halt, das sind die blauen Tannen. Also bei mir sind sie dann sofort, wenn, ich kenne ja Leute, die in der Stadt wohnen und die werden ja dann auch schon ein bisschen früher aufgebaut. Das ist mal das Erste, was aufgebaut wird. Ich glaube schon irgendwie Anfang November. Und dann kriegt man ein Foto zugeschickt und man sieht die blauen Tannen da schon liegen und denkt so, ach ja, bald ist es wieder soweit.
Ja.
Ja. Ja. So, was ist denn dein Grund?
Also... Ein Grund für mich, und der ist vor allen Dingen letztes Jahr ziemlich populär gewesen, der Duisburger Weihnachtsmarkt versucht, neue Dinge zu gehen. Ich glaube, das ist der erste Weihnachtsmarkt gewesen, der es auch mit vegan probiert.
Mhm.
Komplett vegan. Und das fand ich cool, dass man halt da versucht, auch wirklich jeden ins Boot zu holen. Ich kann das durchaus verstehen, dass jemand sagt, ich habe keine Lust auf die 18. Wurst oder noch ein Steak. Ich meine, es gibt Pilze, die finde ich zum Beispiel, ist ein Must-Have. Pilze mit Knoblauchsoße muss man einfach gegessen haben. Mhm. Aber ich kann auch verstehen in der heutigen Zeit, dass man versucht, auf dem Weihnachtsmarkt tatsächlich vegane Küche anzubieten. Das fand ich letztes Jahr ganz, ganz toll. Und so haben wir hier, die Karlsruher haben geschrieben, das war ja auch bei denen in den Medien, dass das Duisburg als erster Weihnachtsmarkt versucht. Und da war ich ziemlich, das fand ich ziemlich cool, das fand ich ziemlich fortschrittlich.
Ja, das stimmt. Das ist auch nochmal, das ist ja inzwischen ein, die einen mögen sagen Lifestyle, die anderen sagen eine Lebensentscheidung. Aber auf den Weihnachtsmarkt gehen, man will ja trotzdem, auch wenn man vielleicht Veganer ist, trotzdem natürlich gern die Sachen essen und auch gern deftig essen oder gern ein Glühweinchen trinken, der nicht irgendwie durch irgendeine Filterblase gefiltert wurde, weiß ich, Gallenblase oder wie auch immer. Und wenn man einfach weiß, okay, hier gibt es ein paar Leute, die interessiert es, was man konsumiert. Und du kannst dort hingehen und sagen, okay, ich habe meine 4, 5, 6, 7, 8 Stände oder wie viel auch immer. Und es hat sich ja großer Beliebtheit erfreut, soweit ich das mitbekommen habe. Also es ist ja wirklich, es ist auch gut angekommen. Insofern, go for it. Finde ich gut. Duisburg, go.
Ja. Ja.
So, mein Grund, warum der Duisburger Weihnachtsmarkt so speziell ist, ist, ich wollte es später sagen, aber ich sage es jetzt schon, weil es läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Wir haben die Duisburg. Und in der Duisburg gibt es als einzigen Glühweinstand Glühbier. Und ich freue mich unglaublich auf das erste Glühbier, sobald ich in Duisburg bin. Gehe ich in diese verdammte Duisburg, die wirklich toll, ich möchte es nochmal sagen, die Duisburg ist toll aufgebaut, wirklich wie eine Burg. Es hat geschlossene Seiten, man kann auf Bierzeltgarnituren sitzen mit so ein bisschen Fell. Es ist irgendwie muckelig, man kann da auch bei Regen sitzen, es ist eine schöne Stimmung. Und die haben auch unter anderem Winzerglühwein, den ich ja immer ein bisschen leckerer finde. Ich finde, man schmeckt ein bisschen, dass das nicht unbedingt aus dem Tetrapack kommt. Aber dieses Glühbier, da habe ich mir schon einiges Male die Kante gegeben, aber ich habe es jedes Mal nicht bereut.
Da muss natürlich sagen, wo man die Duisburg findet.
Genau, die Duisburg ist nicht wie, ich muss das mal auch schon Duisburg, die ist halt, das finde ich das Gute, sie ist halt vor dem Kaufhof platziert und das ist eigentlich so ein Teil der Strecke oder des Weihnachtsmarkts, der jetzt nicht so super hoch frequentiert ist, aber durch diese Duisburg zieht es die Leute auch dorthin. Das heißt, die Stände, genau, die dort stehen, haben auch ein bisschen mehr Chance. Weil sonst, muss ich sagen, der Duisburger Weihnachtsmarkt erstreckt sich eigentlich nur über eine einzige Straße wirklich. Das ist die Königsstraße. Und das fängt auch wirklich kurz hinterm Bahnhof an und geht auch wirklich bis zum Rathaus runter. Ich weiß nicht, wie viele Meter es sind, 500 oder 600. Und wenn man aber einmal einen Linksschlenker macht Richtung Kaufhof, dann findet man dort die Duisburg ganz am Ende. Ich glaube, danach kommt wirklich nur noch dieses Kinderkarussell. Und ja, ich finde es gut, dass Leute dann auch extra dorthin gehen. Also wirklich nochmal quasi abbiegen. Das ist ja in Duisburg immer ganz schwierig. Alles, was nicht auf der Strecke liegt, ist schon zu weit weg für viele.
Das ist wahr. Du hast mir jetzt im Grunde den einen Grund schon vorweggenommen, denn
oh, Entschuldigung.
Nö, das kannst du ja nicht wissen, wir haben es ja nicht abgesprochen. Denn in vielen Großstädten wie Köln, zum Beispiel in Düsseldorf, die sind natürlich von der Innenstadt her größer, haben die aber immer so zerklüftelte Weihnachtsmärkte. Du hast hier mal ein bisschen, du hast da mal ein bisschen. Das gibt es in Duisburg nicht. Mhm. Das ist, wie du schon gesagt hast, das ist die Königstraße im Grunde, der Hauptteil. Das war eigentlich immer schon so, aber es war auch immer so Richtung Düsseldorfer Straße bei Kaufhof. Es ist easy peasy. Man kann sich nicht verlaufen, man kann ihn nicht übersehen. Man geht die Straße, wie du schon sagst, vom Hauptbahnhof einmal runter und da ist alles. Und da ist auch, das finde ich eigentlich auch geil irgendwie mal. Selbst wenn du da mit deinem Glühbier so völlig hacke durch die Gegend stockeln würdest, du würdest dich nicht verlaufen. Das geht gar nicht. Das finde ich eine coole Sache. Das ist sehr zentral. Es ist sehr alles aneinander gehangen. Ich mag es ja immer, wenn es sehr voll ist. Mhm. Ich mag, wenn es knubbelig ist und das haben wir einfach. Und das finde ich wirklich toll. Und das gibt auch viele Atmosphäre wieder.
Ja, das stimmt, genau. Man läuft diese eine Strecke entlang und da hat man auch eher Glück, Leute tatsächlich zu treffen. Also, beziehungsweise, ne? Also, das habe ich schon öfters gehabt, dass man so vorbeiläuft und dann hört man irgendwo, das ist eigentlich so ähnlich. Ich muss es kurz noch reinwerfen. Wir haben ja auch einmal im Jahr das Weinfest und das erstreckt sich ja auch eigentlich nur auf dieser einen Straße. Aber wenn du da entlang läufst, triffst du eigentlich immer Leute, die du kennst. Und dasselbe ist halt, Duisburg ist durchaus auf seinem Weihnachtsmarkt auch bekannt für sehr viele Glühweinstände. Ich habe auch sehr viele Empfehlungen. Und du weißt an irgendeinem der Stände, wenn du einmal dich ein bisschen umschaust, erkennst du auch immer Leute, die du kennst.
Ja, das ist so. Geht mir genau so. Finde ich gut.
Genau, also man kann sich nicht verlaufen. Das finde ich irgendwie, das habe ich mir auch so aufgeschrieben. Das stimmt wirklich. Also man kann auch wirklich sagen, pass auf, ich bin an dem Ende und du bist an dem Ende, aber man weiß, man läuft aufeinander irgendwie zu.
Ja, wenn man sagt, man ist Richtung Riesenrad, das Riesenrad kann man ja wirklich auch nicht übersehen, dann weiß man im Grunde schon, okay, gut. Also das ist für mich ist das im Grunde der falsche Anfang, weil ich immer vom Hauptbahnhof runterlaufe, einmal vor und zurück im Grunde.
Ja, ja.
Aber ja, man muss einfach nur wissen, auf welcher Höhe man jetzt ist. Ist man Höhe Riesenrad oder Höhe, keine Ahnung, City Palais, dann weiß man im Grunde schon, wo man suchen muss ungefähr. Aber ansonsten geht man einfach weiter geradeaus.
Genau. Was ich schön finde am Duisburger Weihnachtsmarkt, ich weiß nicht, ob das bestimmt haben, das auch andere Weihnachtsmärkte, aber da war ich zu selten, einfach vielleicht auch in anderen Städten. Was ich schön finde, ist, dass die entlang, also eigentlich fast der ganzen Strecke entlang, sind Lautsprecher aufgehangen und es ertönt Musik. Das heißt, du läufst entlang und diese Musik versiegt nicht, aber es ist so schön, weil sie dich begleitet und es ist weihnachtliche Musik. Es ist nicht nur Last Christmas, wo man wirklich irgendwann denkt, shoot me, sondern einfach so diese typischen Bing Crosby, keine Ahnung, was so läuft. Und du läufst entlang und hast immer noch so ein, halt nicht, du bist quasi nicht abhängig von den Ständen, was da gespielt wird, was weiß ich, Après-Ski-Hits oder so, sondern dich begleitet dadurch, dass halt überall, dass quasi nur eine Playlist läuft und die läuft so durch, läufst du so entlang und hast irgendwie, kriegst nochmal so für die Ohren auch nochmal so ein Weihnachtsgefühl. Also quasi Weihnachten für alle Sinne.
Das fand ich gut, das habe ich auch aufgeschrieben. Da muss man natürlich Bock drauf haben. Also wenn du jetzt am 23. Dezember wie ein Irrer auf der Suche nach den letzten Geschenken bist, ist das dann vielleicht nicht mehr so geil. Oder der Duisburger Weihnachtsmarkt geht ja auch sehr lang.
Mhm.
Also alles nach Weihnachten mit Christmas-Lieder ist dann irgendwann auch ein bisschen doof, weil da ist die Puste so raus. Ich kann eigentlich auch, das regt mich immer ein bisschen auf, ich mag es nicht, dass er wirklich so lang geht. Ich glaube, der geht ja fast 7 Wochen.
6 auf jeden Fall, ja.
Ja, und ich finde es zu lang. Also ich würde wirklich sagen, nach Weihnachten ist Feierabend, aber er geht ja bis Neujahr, also bis Silvester geht er, glaube ich, bis zum 30. oder 31. Das ist mir jedes Mal zu lang.
Gut, aber das ist ja auch wirklich, es gibt ja auch viele Leute, so wie ich es eigentlich hatte, ich konnte den Weihnachtsmarkt vor Weihnachten kaum genießen, weil ich so spät immer nach Hause gekommen bin, dass da eigentlich dann nur noch so maximal eine Stunde auf hatte und man war einfach im Mega-Stress. Und so für viele ist es, dass sie zwischen den Feiertagen frei haben und dann sich ganz in Ruhe auf den Weihnachtsmarkt begeben können. Und es ist ja trotzdem immer noch kalt und Weihnachten ist da deswegen nicht direkt vorbei. Und Schmuck kann ja auch noch ein bisschen länger hängen. Und deswegen finde, also für dich persönlich ist es dir zu lang. Ich finde es eigentlich ganz schön, weil ich dieses Jahr jetzt auch nicht so viel in Duisburg sein werde. Und ich freue mich, dass ich dann nach Weihnachten noch so da bin, dass ich auch den Weihnachtsmarkt einmal genießen kann. Und dann aber vielleicht nicht in dieser Fülle. Das, was du ja magst an vielen Menschen, bin ich immer so ein bisschen, so nü weniger ist okay. Aber es ist, mein Gott, alles gut. Was hast du denn als 7. Punkt?
Ja, der 7. Punkt, da wird es schon ein bisschen unwichtiger, aber was ich trotzdem erwähnenswert war, da ist ja jedes Jahr dieser Stand, wo die so ein bisschen mittelalterlich gekleidet sind und wo die dieses Ofenbrot selber machen und live machen. Mhm. Oder Speck drauf ist. Und ich mag einfach, dass die sind auch jedes Jahr da, aber ich freue mich da wirklich jedes Jahr wie Bolle und das duftet ja auch immer so richtig toll. Mhm. Und auch immer so ein bisschen schon, die machen das alles mit der Hand und da freue ich mich jedes Jahr drauf. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, ich nenne das immer Ofenbrot. Aber ja. Es ist wirklich toll und ich finde die immer ganz, das ist mein Highlight mit Kinderpunsch.
Ja, ich weiß. Ich finde es nämlich toll, dass sie das total durchziehen, auch mit den Silberlingen. Dann kostet das Brot halt nicht irgendwie 2,50 Euro, sondern 2,5 Silberlinge.
Ja,
das finde ich toll und sehr authentisch und man kauft denen das auch ab. Und es schmeckt lecker, genau. Es ist ja wirklich nur so ein klatschend Brot mit ein bisschen Schmand drauf und dann je nach Belag Wunsch. Finde ich aber auch toll. Mag ich auch ganz gerne.
Also und es gab ja jahrelang, die habe ich letztes Jahr jetzt nicht gesehen, die Poffertjes-Frau. Das ist die
Poffertjes-Frau. Ja, aber die gibt es immer. Die
mit ihrer roten Brille und diesen kleinen Hamsterbäckchen. Und nur von der schmecken die Poffertjes auch, wie sie sein sollen.
Muss sie ja mal sagen. Schöne Grüße, ja, genau so soll es sein.
Mit dem warmen Schokomel, ne?
Gut, man merkt, wir sind sehr kulinarisch unterwegs. Ich nenne dir nämlich noch den halben Grund, warum man auf den Weihnachtsmarkt in Duisburg gehen sollte.
Ja, dann.
Und zwar gibt es vor der Sparkasse einen etwas größeren Stand. Ich will jetzt keine Werbung machen. Ich glaube, Bernies Hütte oder so heißt das. Da ist auch immer so quasi roter Teppich ausgelegt. Ne? Und da gehen wir auch gerne hin, weil das so ein bisschen abgeteilt ist. Und da gibt es ein Getränk. Und Marina, ich weiß, ne, du und Alkohol, ihr seid jetzt auch nicht die allerbesten Freunde. Aber das Getränk nennt sich Schneewittchen und es ist heißer Apfelpunsch mit Sahne. Und das ist einfach, wenn man das einmal vermischt hat und die richtige Temperatur ist, dann saugst du das einmal mit dem Strohhalm weg wie nichts. Marina, macht dieses Geräusch, wie es ganz schnell immer verschwindet in deinem Mund? Dieses. Nee.
Ich weiß es gerade nicht. Nee, das war
halt. Okay, wenn du so einsaugst.
Ja.
Genau das. Genau das. So ist es dann. Dann setze ich an, dann ist das erste Schneewittchen auch schon vernichtet und dann kann ich direkt, also manchmal bestelle ich sogar direkt zwei, weil ich weiß, das erste ist erstmal so zum Runterschlucken, das zweite zum Genießen.
Ja, da muss ich aber sagen, das gibt es auch für den Kinderpunsch. Also ich bin ja eher so der Kinderpunsch-Typ und die sind ja auch meistens sehr fruchtig. Da gibt es hier auch verschiedene Weiße und all so ein Zeugs. Also Kinderpunsch ist natürlich in jeder Stadt auch toll, aber da freue ich mich auch mal drauf.
Wobei ich sagen muss, was ich auch, trinke ich nicht oft, aber immer wenn ich es getrunken habe, habe ich gedacht, das ist auch ein Wort, was man wirklich auch sehr gut besoffen aussprechen kann.
Ich weiß schon, was jetzt kommt, ja.
Marina, er sagt nur Lumumba.
Lumumba.
Ich liebe Lumumba. Das kann, selbst wenn du nüchtern bist, sprichst du es betrunken aus. Lumumba.
Ich hau jetzt mal raus, das klingt wie so ein.
Oh Gott, Marina, bitte sei politisch korrekt.
Ja, ich weiß gerade nicht, wie der politisch korrekte Ausdruck ist.
Dann lass es aber, jeder kann sich denken, was du sagen willst.
Ein Pornodarsteller mit so einem riesen, so eine richtige Anaconda. Das ist ein Lumumba. Der kommt und tackert dich an die Wand fest.
Oh Gott, Hashtag kein Sex-Podcast.
Ja, aber so klingt das. Die
kleine Lumumba möchte aus dem Smallland abgeholt werden. Ich dachte, sowas
der kleine Lumumba, der ist schon draußen und sein Loch ist noch im Smallland.
Marina! Oh Gott. Das ist übrigens auch ein ganz schlimmes Wort. Mein Freund hasst es, wenn ich Loris sage. Sagt er jedes Mal, das ist furchtbar. Das ist ganz schlimm. Das ist das Schlimmste, was man sagen kann.
Was soll ich denn jetzt sagen? Penis?
Nee, ist okay. Kannst du Loris sagen. Hier darfst du sagen, was du möchtest, Marina. Wenn es der Loris ist, dann ist es der Loris.
Die Anaconda.
Alles klar. Ja, das waren unsere 7,5 Gründe. Wie ihr seht, wir denken mit dem Magen.
Ich habe noch einen extra Punkt und da kannst du dich diesmal nicht beschweren. Man kommt vom Duisburger Weihnachtsmarkt relativ gut nach Hause, weil er sehr zentral gelegen ist und da fährt alles. Bahn, Busse, Züge, alles.
Stimmt. Oder man hat so wie ich fast 10 Jahre einfach so zentral gewohnt, dass man 5 Minuten nach Hause getorkelt ist.
Ich wollte schon sagen, dass man nach Hause wanken konnte.
Ja, und Gott sei Dank, meine Schwester wohnt ja quasi am anderen Ende der Innenstadt und von da läuft man dann auch nicht mehr weit.
Nee, aber das ist wirklich, das kann man Duisburg mal nicht vorwerfen. Die haben so zentral gemacht, da fährt wirklich alles von nach Hause.
Das stimmt. Ja. Danke Duisburg dafür.
Danke Duisburg Marketing.
Haha, stimmt. Ja, dann würde ich sagen, wir könnten noch viel mehr machen, aber die Zeit rennt. Ne? Wir sind ja auch wirklich gut dabei heute. Insofern cutten wir mal, aber ich möchte wirklich nächstes Mal, Marina, ich habe eine Insta-Auster, die ich präsentieren möchte.
Oh Gott, ich habe Angst. Ja.
Ich finde, wir hatten ja über so viele Rubriken gesprochen, da müssen wir uns noch mal kurz schließen, dass wir auch mal wirklich das umsetzen, was wir versprochen haben. Und ich würde sagen,
dass wir ein Opfer aussuchen, das wir anschreiben und uns bemühen, das irgendwie wirklich machbar zu, also möglich zu machen, dass man sich trifft. Wenn nicht beide, dann auf jeden Fall einen. Ich denke mal, in Hamburg hast du größere Chancen, da jemanden zu treffen als ich jetzt. Aber wenn dann Düsseldorf ist, fahre ich auch nach Düsseldorf oder sonst wo. Das könnten wir uns mal, dass wir uns da ein Opfer aussuchen und dass wir dann einfach weiter
so penetrieren, bis es ja sagt. Ja. Ne?
So ungefähr. Oder vielleicht unstrafbar zu machen.
Ja, ich wollte gerade sagen, das klang wieder nach Hashtag MeToo. Ihr wisst, wie wir das meinen. Wir wollen einfach, wir hätten einfach
Hashtag MeToo. Mich hat am Samstag ein Opa angesprochen, den ich nicht kannte und ich weiß auch nach wie vor nicht, wer der Mensch ist, auf einer Einkaufsstraße im Duisburger Norden. Und er meinte dann, ach Gottchen, die Post ist da, na, haben wir denn auch heute meine Viagra-Pillen schon gebracht? Und ich war auch so, Hashtag MeToo, mein Freund, aber das sagt dir gerade nichts. Das war so ein richtiger alter Opa, so ein Altherrenhumor und ich war irgendwie so peinlich berührt.
Ja, ich glaube, in dem Moment hätte ich auch nicht gewusst, was ich sagen soll. Da bin ich ganz ehrlich. Und das heißt schon was bei mir, weil ich bin ja auch nicht auf den Mund gefallen und du definitiv auch nicht. Insofern, Aber da will man auch irgendwie nicht drauf reagieren, oder? Also ja, ich denke dann
auch. Ich habe heute nichts für sie dabei. Ich habe auch gar keine Ahnung, wer das war. Aber das war so, ey, wenn du jemanden nicht kennst und ich bin ungefähr 6000 Jahre jünger als Methusalem gewesen.
Methusalem?
Ja, MeToo-Hashtag, ne? Und da habe ich mir gedacht,
das ist aber ein geiler Hashtag, MeToo-Salem.
Ja.
Okay, ja, gut. Es kommt noch im Nachgang.
Ja, nee, ich habe es schon verstanden. Aber es war einfach nur, wo ich mir denke, so in der heutigen Zeit, der hat das bestimmt nicht böse gemeint. Das ist bestimmt so ein 60er-Jahre-Humor. Aber ich fand, wo ich dachte so, würdest du es auch einen Typen fragen?
Ja, stimmt. Das hättest du ihn mal fragen sollen. Hätten wir das auch meinen männlichen Kollegen
gefragt? Der meint ja gar nicht böse. Wenn ich denen da wirklich eine Rückfrage melden würde, dann wird das irgendwie eine Diskussion ausarten, dass es mir die ganze Sache nicht wert, verstehst du? Aber ich war nur so,
Ja, aber trotzdem, ich finde, Dummheit, oder wer ist das, Alter schützt vor Dummheit nicht? Nee, Unwissenheit schützt vor Torheit nicht, irgendwie so. Nur weil er alt ist und man vielleicht sagt, okay, komm, er kommt aus einer anderen Generation, heißt es ja nicht. Das ist ja das Problem, diese alten weißen Männer, die muss man auch trotzdem mal zur Raison bringen. Du kannst nicht sagen, so, Opa, du hast das jetzt 60 Jahre lang, ist es gut gelaufen, da kannst du damit jetzt noch weitermachen, bis
sich die Regen... Das ist aber nicht nur so ein Weißherren-Ding, das machen andere Kulturen genauso. Aber das war halt wirklich so, weil du kennst den nicht. Du weißt überhaupt nicht, wie man das einordnen soll. Weißt du, zwei Fremde, ich rufe dir ja auch nicht hinterher, so, hör mal, Mäuschen, heute schon Aphrodisiakum eingeschmissen.
Ja, genau.
Aber das fand ich halt total cool, dass mein letztes. Und da war der Gordon auch so, wir telefoniert haben, meinte so, hat der jetzt nicht gesagt, nicht nur so, ach Gordon, ey, die werden immer bekloppter, einfach weiter.
Ja, weiter, immer weiter, ne?
Mhm.
Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank für diese zwei unglaublich unterschiedlichen Parts, die wir jetzt hatten. Was soll ich sagen? Vorscheiße, Nachscheiße?
Nur Schiss?
Schiss? Sagst du Tschüss oder Schiss? Achso, Vorschiss, Nachschiss?
Das Schizzle-Wizzle.
Schizzle-Wizzle-Gate.
Ja, I'm out. Drop the mic.
Yes. Und ich würde sagen, bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, Marina. Ich hoffe... Ich sagte, wir müssen Mark Foster nochmal verlinken. Ich glaube, der könnte seinen eigenen Song nochmal neu aufnehmen.
Arrivieux. Der muss das neu machen, das wird das neue It-Wort. Arrivieux.
Das Unwort des Jahres wird es für mich. Aber schöne Grüße an Gina.
Ja, die muss auch leiden dafür.
Ja, da muss sie durch.
Gut.
Ja, dann sag ich mal, hade, tschüss.
Tschüss.